Вы слушаете радио Айда.
Oder Radio Ойда. Eine Sendung von Radio Эх auf Deutsch. Эх Ойда auf Deutsch. Jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben heute eine Gästin im Studio, die uns über ihre ganz ungewöhnliche Reise erzählen wird.
Kannst du dich bitte vorstellen?
Mein Name ist Cornelia Minor und ich bin im Vorstand der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Freiburg.
Und kannst du jetzt erzählen, wie überhaupt deine Verbindung mit der Ukraine angefangen hat? Weil du hörst nicht als ein Mensch mit slawischer Geschichte.
Nein, meine Verbindung mit der Ukraine war zunächst mal so durch einen geplanten Urlaub von Verwandten im Jahr 2020 angedacht. Leider scheiterte das an Corona, aber es war meine erste Verbindung oder mein erstes sich auseinandersetzen mit dem Land. Denn wenn man irgendwie eine Reise antreten will, dann googelt man heutzutage und schaut, was ist das überhaupt für ein Land, wie sieht das aus, ja, was kann man da sehen. Gut, das hat sich zerschlagen und dann begann der Krieg.
Und das, jetzt hast du doch in die Ukraine gereist.
Ja.
Kannst du erzählen, wie du dazu gekommen hast, mitten im Krieg? Und was hat das mit deinen Aktivitäten durch die ukrainische Gesellschaft zu tun?
Es war eigentlich auch eine recht private Angelegenheit. Und zwar habe ich mir nach der damals ins Corona-bedingt ins Wasser gefallenen Reise und natürlich durch meine Zuneigung zur Ukraine, die entstanden ist durch die DOG, durch Freunde, die ich dort gefunden habe, entstand dieses starke Bedürfnis, das Land auch zu besuchen. Was ich nicht richtig gefunden hätte, wäre einfach mal so, ja, Kriegstourismus zu betreiben. Einfach mal in ein Land zu fahren, da herrscht Krieg, was ist da los? Ich brauchte einen Anlass und ich erfuhr über die DOG, dass es werden eine Berliner-Hilfe, Berliner-Ukraine-Hilfe.
DOG ist Deutsch-Ukrainische Gesellschaft.
Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, genau. Eine Berliner Ukraine-Hilfe sucht Fahrzeuge, privat gebraucht PKW, SUVs, Vans, die für Evakuierungsfahrten gebraucht werden an der Front. Und ich entschloss mich dann selbst, ein Auto zu spenden und dieses Auto dann gemeinsam mit einer ukrainischen Freundin auch in die Ukraine zu bringen. Und damit hatte ich einen Gebührenanlass, in das Land zu fahren, aber wollte natürlich auch etwas sehen von dem Land. Und so haben wir dann Lviv besucht und Kiew.
Und woher kam dieses Auto?
Ich habe von meinem eigenen Geld das Auto gekauft. Die Autos werden von Mitarbeitern dieser Ukraine-Hilfe angekauft und in unterschiedlichen, ich sage jetzt mal Autohöfen oder so innerhalb Deutschlands gebunkert und dann wird ein Fahrer gesucht. Ja, man holt dann dieses Auto dort ab, bekommt die Papiere für die Überführung. Das Auto hat ein Sondernummernschild, ist halt auch nur für 5 Tage gültig, weil diese Autos meistens keinen TÜV mehr haben. Also es ist gerade bis zur Überführung, bis man das Auto abgibt. Und dort in der Ukraine wird es dann auf Vordermann gebracht, wird geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und dann wird
Du bist praktisch als Fahrerin.
Ich war Fahrerin.
Darf ich fragen, da ist keine besonders taktvolle Frage, aber wie alt bist du, dass du als Fahrerin auf dem Front praktisch
in die Ukraine fährst? Ich werde in dem Monat 69. Also bin aber eine erfahrene, gute Autofahrerin und hatte auch kein Problem, mit diesem Fahrzeug zurechtzukommen. Ist ja doch eine lange Strecke. Also es war alles unproblematisch. Ja, ich habe das Fahrzeug in Lahr abgeholt und habe mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen eingeübt und am nächsten Morgen ging es dann aber schon los. Meine Freundin Viktoria lebt in Waldkirch. Sie ist Ukrainerin, sie ist, stammt aus Kiew und hat aber die letzten Jahrzehnte in Charkiw gelebt, bis zu ihrer Flucht nach Deutschland. Und leider kam sie als Fahrerin nicht selbst in Frage, aber das hat uns nicht gestört. Wir sind also losgefahren und dann haben wir erstmal Station gemacht in Dresden. Wir waren also über Nacht in Dresden und haben dort auch am nächsten Tag Museen besucht, uns Dresden angeschaut. Und nach einem Abendessen in einem Restaurant in Dresden sind wir dann über Nacht durch Polen nach Lviv gefahren. Und dort haben wir dann 5 sehr schöne, sehr anregende, interessante Tage verbracht. Lviv ist ja in der Westukraine und ist vom Krieg nicht so stark betroffen wie andere Städte weiter östlich. Es gab auch schon in Lviv tödliche Angriffe, also es ist nicht wirklich sichere Zone, aber es ist, sagen wir mal, erträglicher. Wir hatten auch einen Tag einen Ausflug nach Kolomia. Das ist eine kleinere Stadt, da fährt man auch so 3,5 Stunden hin. Da gibt es ein sehr schönes Museum, in dem die sogenannten Pysanki-Ostereier ausgestellt werden. Pysanki ist eine Technik von Wachsmalerei auf Eiern, die sehr kunstvoll, sehr, sehr schön sind. Und das war also auch ein ganz besonderes Erlebnis. Was mir besonders gut gefiel in Lviv war nicht nur die Schönheit der Stadt, es ist ja eine Partnerstadt Freiburgs, muss man ja betonen, und hat auch sehr viel historischen Flair. Da spielt ein bisschen polnische, habsburgische, aber natürlich auch ukrainische Kultur und Architektur rein. Also es kommt einem sehr vertraut vor, viele, viele historische Gebäude. Die Altstadt ist also sehr, sehr schön. Und was mir aber besonders gefiel, mich besonders beeindruckte, waren Begegnungen mit Menschen. Teilweise spontan auf der Straße, in Geschäften. Ich kam über Viktoria, die dann dolmetschte, auch ins Gespräch. Und mich erstaunt auch wirklich, wie die Menschen so umgehen mit der Kriegssituation, diese Resilienz, dieses Nicht-Aufgeben, die Kraft, die dahinter steckt. Und auch diese unglaubliche Herzlichkeit und Wärme, die einem entgegengebracht wird. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt, auch mit den Menschen. Und waren also 5 Tage insgesamt, die sehr schön waren. Dann haben wir das Auto weggebracht. Das war dann ein Städtchen namens Kowel, was wir aber nicht näher gesehen haben. Wir brachten das Auto zu seinem Bestimmungsort erstmal, wo es eben dann kontrolliert wird, repariert, was immer zu tun ist. Und von da aus wurden wir dann gleich zu unserem Nachtzug gebracht, der dann uns nach Kiew bringen sollte. Und diese Fahrt mit dem Nachtzug war auch ein kleines Abenteuer. Diese Züge, die haben also so offene Abteile mit Sitzbänken, die dann zu Schlafplätzen umgewandelt werden. Überraschend bequem, wobei man untere Plätze wählen sollte, weil die Plätze, also die über einem, die Betten, nur mit artistischen Fähigkeiten zu erreichen sind. Und für ältere Herrschaften absolut ungeeignet. Es wurde dann später Bettzeug ausgeteilt, so Matratzen, Bettlaken, Kissen. Es war sehr, sehr bequem. Was auch so dazugehört oder man dazu bestellen kann, es gibt sehr, sehr köstlichen Karpatenkräutertee in hübschen Gläsern mit Metallhalterungen und morgens Kaffee. Und das muss ich wirklich sagen, weil einen das sehr überrascht und weil ich wirklich es kaum glauben konnte. Für uns zwei hat die Fahrt, die ja doch über 10 Stunden dauerte, mit 2 Plätzen inklusive Tee und Kaffee, 11,57 Euro gekostet.
Also für jeder von euch? Oder für?
Nein, für uns beide. Ich empfand es als wirkliches Abenteuer. Es war natürlich über Nacht, das heißt, man konnte auch nichts sehen draußen. Und wir kamen so kurz vor Sonnenaufgang, so um 6 Uhr rum in Kiew an. Und es war erstmal noch dunkel und direkt beim Bahnhof ist natürlich auch die Metrostation. Wir gingen runter und wollten gerade auch dort zahlen. Wurden dann quasi durchgescheucht und mussten mit einer sehr langen Rolltreppe runterfahren. Und zwar war Alarm. Und die Metro ist ja auch eine Möglichkeit für Schutzräume. Viele Ukrainer verbringen eben die Zeiten der Angriffe in Metrostationen, weil die sehr tief liegen. Und unsere Metro fuhr bis zu unserer Endhaltestelle, aber dort mussten wir fast eine Stunde warten. Saßen dann, die Bänke waren alle besetzt, setzten uns halt auf den Boden und mussten abwarten, bis der Alarm vorbei war. Leider fuhren wir hinterher, hatte dieser Angriff tödliche Folgen. Also es gab 2 Todesopfer. Das war also schon mal, ja, ein Empfang in Kiew, der doch sehr bedrückend deutlich machte, wie nah der Krieg überall ist.
Was hast du davon gehört, von dem, was passiert? Du sagst, da waren viele Menschen, die reingelaufen sind.
Ja,
ihr wurden dann getragen von der
Menge. Wir kamen ja unten an mit der Metro und sind dann praktisch in diesen Bereich, wo man dann eigentlich mit den Rolltreppen auch hochfährt, gegangen. Und da war eben alles voll.
Aber könnte man was hören von oben? Was
da konnte man nichts hören. Okay. Muss man auch sehen, diese Metrostationen liegen sehr tief.
Ja, ja,
also wir gehen 50 Meter, allein die Rolltreppen. Ja. Also da hat man nichts gehört.
Ja.
Aber als wir dann raus durften, wir waren sehr zentral untergebracht, direkt eigentlich an dem doch wirklich berühmten Maidan Nezalezhnosti, dem Unabhängigkeitsplatz. Vielleicht hat ja jetzt jeder auch so ein bisschen von dem sogenannten Euromaidan gehört. Und dieser Platz war da das Zentrum. Da spielte sich ja die Haupt, kann man fast sagen, Revolution ab. Und das war also für mich auch so ein Punkt, sehr zentral ein Apartment zu suchen. Weil ich denke, auch im Zentrum ist man vielleicht geschützter als in den Außenbezirken, was sich dann auch bewahrheitet hat. Wir wurden schon direkt, als wir aus der Metro rauskamen, von unserer Gastgeberin empfangen und in unser Apartment geführt und konnten da also uns praktisch schon einrichten und dann die Stadt erkunden. Ich hatte natürlich den großen Vorteil, dass meine Begleitung nicht nur selbst gebürtige Kiewerin ist, sondern sogar Reiseführerin und sich natürlich in ihrer Heimatstadt bestens auskennt. Am ersten Tag hatte ich mir vorgenommen, mir ein sehr nettes, kleines Museum der Medusen anzuschauen. Das sind also ganz viele Aquarien, in denen die verschiedenen Quallenarten in sehr schöner Beleuchtung gezeigt werden. Und Quallen sind ja sehr elegant. Man kann also praktisch sie beobachten wie Tänze. Es ist sehr beeindruckend. Und auch lustig und hat mir viel Spaß gemacht. Wir sind am ersten Tag auch so in eine Parkanlage gegangen, haben uns verschiedene Kirchen angeguckt und so einige wirklich touristisch auch interessante Dinge sehen können. Aber man muss sagen, wir waren dort 5 Nächte und es war praktisch jede Nacht, eine Nacht nichts, aber jede Nacht Alarm. Und Angriffe. Und an eine Nacht kann ich mich ganz besonders erinnern. Das war ein Tag, hatte ich mir vorgenommen, alleine unterwegs zu sein, die berühmte Lavra, das Höhlenkloster, zu besichtigen und Holodomor-Museum. Und in dieser Nacht waren also die Angriffe besonders schwer. Ich habe also Explosionen gehört. Ich habe die Luftabwehr gehört. Wir sind nicht in einen Bunker gegangen. Hätte auch bedeutet, das Haus verlassen zu müssen und eben zu der Metro auf dem Maidan laufen zu müssen. wir haben uns darauf verlassen, wir hatten recht dicke Wände und wenn es näher gewesen wäre, es gibt diese 2-3-Wände-Regel in unserem Bad, hätten wir uns einigermaßen sicher fühlen können. Ich muss sagen, ich hatte selbst für mich, um mich, keine Angst. Es hört sich seltsam an, aber es war so. Ja, und als ich an diesem Tag dann los bin zu meiner Tour, das ist also auf der einen Seite des großen Flusses Dnipro gelegen und man schaut über den Dnipro in die Wohngebiete. Das sind also viele Hochhäuser, das sind alles Wohngebiete und Einkaufszentren und so weiter. Und da habe ich wirklich 2 gigantische Rauchwolken gesehen von diesen nächtlichen Angriffen. Und ich habe das später mal mir angeguckt auf Google Maps. Es war also von unserer Unterkunft ja so über 9 Kilometer, fast 10 Kilometer entfernt. Und ich habe wirklich diese Explosionen gehört, die waren richtig laut. Und auf diese Entfernung, das zeigt, was für eine unglaubliche Wucht dahinter steckt und wie die Schäden sein müssen, von denen ich eben nur die Rauchwolken gesehen habe. Aber das war 9 Uhr morgens und die Angriffe waren irgendwann um 3 Uhr nachts, 3:30, 4 nachts. Und das hieß, da muss ja wirklich auch noch ein bisschen Feuer getobt haben. Man möchte sich nicht vorstellen, was da passiert ist. Und auch da habe ich später erfahren, gab es Todesopfer. Das macht es sehr bedrückend, was einen natürlich auch ständig begegnet oder ständig bewusst wird, gerade auf dem Maidanplatz. Vor der großen Säule sind Stufen und diese Stufen sind mit vielen Lichtern geschmückt, die zur Erinnerung an die Gefallenen aufgestellt wurden, in vielen bunten Farben. Und auch rings um diese Plätze mit den vielen, vielen Fahnen und Bildern sind unzählige Blumensträuße. Jedes Fähnchen dort, und es sind wirklich Abertausende, stehen für einen gefallenen Soldaten. Es sind viele, viele Bilder, wenn man davor steht und damit konfrontiert wird, auch gerade auch mit den Bildern, die ja den Menschen darstellen. Das ist so ergreifend. Es ist also ja herzzerreißend, wenn man da entlang geht, wenn man das sieht. Kurze Texte. Man setzt sich damit auseinander und es tut richtig, richtig weh, sich bewusst zu machen, wie viele Menschen, wie viele Soldaten auch diesem Krieg zum Opfer fallen. Die Ukraine verliert ihre Besten. Ich weiß noch, ukrainische Tage, Kulturtage in Schloss Ebnet, und da trat auch der großartige ukrainische Kobzar Taras Kompanitschenko auf und er sagte, wir verlieren das Gold unseres Landes. Es sind so viele Menschen, so viele junge Menschen, die da ja getötet werden in diesem furchtbaren, unsinnigen Krieg. Und es kommen einem immer wieder die Tränen.
Du sagst aber trotzdem, ich sehe ein Buch, sogar ein Fotobuch in deinem Hand, ja, dass du dich trotzdem in Kiew verliebt hast, dass du das überhaupt nicht bereust, die Reise.
Nein, ich bereue die Reise in keinster Weise, im Gegenteil. Ich finde, es ist sehr wichtig, sich mit dem zu konfrontieren, was dort geschieht. Aber auch das Land ist einfach sehr, sehr schön. Und Kiew, muss ich sagen, Lviv hat mir sehr gut gefallen. Es ist wirklich eine reizende Stadt in jeder Hinsicht. Aber Kiew ist überwältigend. Es ist das Herz der Ukraine. Es ist das lebendige, schlagende Herz der Ukraine, trotz allem. Und es ist auch ein Ort, in dem Geschichte gemacht, geschrieben wird. In der Vergangenheit und jetzt. Es ist die Regierung. Es ist also Kiew ist ja ein. Es ist schwer auszudrücken. Im Zentrum sind auch sehr viele alte Gebäude. Also auch das ist sehr reizvoll. Es ist teils sowjetisch, was man dann auch so erkennt. Es hat halt immer so was Imposantes, aber es hat eben auch sehr viel Charme, sehr viel, also so auch ein bisschen was Verspieltes. Auch unser, das Haus, in dem wir wohnten, hatte so wunderschöne Stuck- oder bildhauerische Figuren über dem Tor. Also es ist, die moderneren Gebiete sind meistens eher die Wohngebiete. Es gibt aber auch so viele moderne Häuser zwischendrin. Also es ist sehr gemischt. Und wie gesagt, die Stadt hat ein sehr europäisches Flair. Man stößt also auf viel Englisch. Und die Menschen strahlen so eine Offenheit aus, so eine, ja, wir sind Europäer, wir sind irgendwie so, wir sind frei. Und was eben, also es wird sehr stark ausgedrückt, wir wollen Freiheit, wir wollen Demokratie, wir wollen einfach nur ein souveränes Land sein, was sich selber seine Bündnisse, seine Partner sucht und sich von niemandem etwas vorschreiben lässt. Und die Ukrainer sind wirklich ein Volk, das sich von niemandem wirklich was vorschreiben lassen will, nicht mal von der eigenen Regierung. Jean Voltaire sprach von den unbeugsamen Ukrainern. Und das spürt man überall.
Was waren Überraschungen? Was waren deine Alltagentdeckungen? Und wie leben die Leute? Zum Beispiel, ihr habt von fünf Nächten nur vier normal schlafen können. Und wenn du keine Angst hattest, das ist gut, aber könntest du ruhig einschlafen in so einer Situation?
Also was deutlich ist, wie die Menschen auf eine... Ja, also für uns kann man fast stark sagen, verstörende Art damit umgehen. Sie gehen, wenn Luftalarm ist, auch schon in die Bunker, aber die meisten haben auch Apps. Ich hatte auch so eine, die ziemlich genau anzeigen, wo die Angriffe stattfinden. Und die meisten Leute reagieren kaum noch auf Luftalarm. Also wir hatten auch, es gab auch tagsüber mal Luftalarm. Die Menschen sind ganz normal weitergegangen. Die haben vielleicht auch mal geguckt in den Himmel. Aber die haben sich jetzt nicht irgendwie gleich irgendwo wild verkrochen. Wie gesagt, durch die App konnten die Menschen ja erkennen, wo eventuell da was einschlägt. Und ich denke, dort, wo diese gefährdeten Gebiete waren, haben die Menschen auch reagiert. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum trotz der massiven Angriffe es verhältnismäßig wenig Todesopfer gibt, weil die Menschen doch dann schnell reagieren. Also es ist so, die haben sich darauf so innerlich eingestellt. Es hat sich jetzt auch im Winter gezeigt, die Menschen sind mit extrem schweren Situationen erstaunlich gut umgegangen.
Wie war es bei euch? War es noch nicht so kalt? Ja?
Nein, es war frisch, aber es war erträglich.
Und wie funktioniert das so Stadtleben? Ich meine, Cafés oder?
Alles ist offen. Also die Menschen gehen ganz normal ihrer Arbeit nach, die gehen aus. Was wir gern genutzt haben bei dem Maidan, ist, unter dem Maidan ist ein großes Einkaufszentrum, auch sehr schick. Also mit ganz modernen Läden und eleganten Kleidung, was weiß ich, also richtig fein. Auch Restaurants und so, da war also auch viel Trubel, viel Leben. Und auch der Stadtverkehr, das war auch öffentliche Verkehrsmittel, Busse. Es war alles, es wirkte erstaunlich normal. Mhm. Also was die Menschen immer noch bewegt, es gibt ja zum Beispiel dann auch diese Plätze, wo... zum Beispiel zerstörte russische Panzer, Fahrzeuge und so weiter, auch eine Shahed-Drohne ausgestellt werden. Also das ist immer noch so ein Anziehungspunkt für die Menschen. Kriegt man mal hautnah mit, ja, wie eben diese Kriegsgeräte auch aussehen und wie diese Shahed-Drohnen eben auch aussehen. Man sieht ja höchstens, man hört das Brummen vielleicht und man sieht sie in der Luft und dann kommt der Einschlag.
Hast du eine gesehen? Hast du sie gesehen?
Ich habe keine Drohne im Flug gesehen. Wie gesagt, die meisten Angriffe waren ja auch nachts.
Ja.
Und trotzdem ist es sehr bedrückend, wenn man eben so eine Drohne mal direkt nahe sieht und sich vorstellt, was sie anrichten können. Auch unter dieser Mutterheimatstatue ist auch ein Museum, das eigentlich dem Zweiten Weltkrieg gewidmet ist, aber auch mit einigen Ausstellungsstücken zu einem jetzigen Krieg. Also man sieht zum Beispiel auch diese berühmten Drohnen, Meeresdrohnen, Seedrohnen, die Sea Baby, Nimagura-Drohnen, auf die die Ukrainer ja mit Recht stolz sind.
Kunst.
Ich war selbst in der Lavra in zwei Museen, da gibt es mehrere Museen. Und das eine Museum war sehr lustig, interessant, das Museum der Mikrominiaturen. Da gibt es auch einen ukrainischen Künstler, der da also mikroskopisch winzige Kunstwerke hergestellt hat. Und die konnte man sich dann eben ansehen durch starke Lupen, also auch durch Mikroskop. War ein sehr kleines, aber feines Museum. Wobei ich sagen muss, wir hatten ja auch fast jeden Tag Stromausfälle. Und an dem Tag ausgerechnet war der Stromausfall sehr lang. Es war also schon auch wahrscheinlich durch diese Angriffe bedingt, als wir aufwachten. Und erst als ich dann in einem zweiten Museum war, nachmittags kam der Strom wieder. Also in diesem Mikro-Miniaturenmuseum musste die Museumsleiterin da mit der Taschenlampe rumlaufen und mir leuchten. Und anschließend war ich dann in einem Museum für ukrainische Volkskunst. Und das war also auch sehr interessant. Also jetzt ein bisschen modernere Volkskunst war, also auch Glasobjekte, Porzellan und so. Also sehr, sehr interessant.
Da ist sehr berühmte Museum für zeitgenössische Kunst.
Da war ich leider nicht. Da hat uns einfach die Zeit nicht gereicht. Wieder ein Anlass. Ich will in diesem Jahr unbedingt wieder in die Ukraine und auch unbedingt nach Kiew. Also ich habe mich schon angeboten, zumindest als Fahrerin für das nächste Evakuierungsauto. Ja, und das Schöne war, in diesem zweiten Museum kam auf einmal eine nette Frau auf mich zu, die dort eben so als Museumsführerin auch arbeitete und sprach mich an und merkte dann, ja, ich bin also Deutsche. Wir sprachen dann auf Englisch. Sie konnte aber auch ein bisschen Deutsch, ich ein bisschen Ukrainisch. Und so kamen wir dann dreisprachig ins Gespräch. Sie hat mir sehr interessante, sehr sehenswerte Dinge gezeigt. Und wir haben uns unglaublich nett und interessant unterhalten. Dann haben wir uns gemütlich hingesetzt. Sie hat mir Tee angeboten. Und wir waren also bestimmt fast 2 Stunden zusammen, auch im Gespräch.
War sie Mitarbeiterin vom Museum?
Sie war Mitarbeiterin dort und sie hatte dann Feierabend. Auf jeden Fall war das auch eine Begegnung, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Sie hat also auch so erzählt von ihrer Arbeit, sie hat erzählt auch vom Leben und wie sie den Krieg erlebt und eben auch klar sagt, wir wollen unser Land nicht hergeben. Wir wissen, wir können jetzt nichts zurückerobern, uns fehlt dazu die Kraft, aber wir wollen eigentlich die Menschen in diesen Ländern, diesen Gebieten nicht den Russen auf Dauer ausliefern und wir wollen auf keinen Fall unser Land ausliefern. Wir wissen, was geschieht mit den Menschen dort. Und haben also auch, wir legen ganz großen Wert drauf. Wir wollen einfach leben als ein demokratisches, freies, europäisches Land. Das ist also dort Konsens, egal wo man Leute trifft, wo man auch einkauft und so. Wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, das ist der allgemeine Konsens. Die Ukraine ist der Gegenentwurf zu Russland. Die Ukraine ist das, was Russland sein könnte, wenn es ein freies Land sein könnte, wenn für die Menschen gesorgt würde, wenn es eine Demokratie gäbe. Und deswegen fürchtet Russland und fürchtet vor allem das Putin-Regime, die Ukraine, denn sie ist ja quasi ein schlechtes Beispiel für die Russen. So kann man auch leben wie die Ukrainer, als freies Volk, als ein Volk, was sagen kann, was es will, was sein Schicksal selber bestimmen kann.
Cornelia, danke für deine sehr interessante Geschichte.
Das war ein Gespräch mit Cornelia Minor von Deutsch-Ukrainischem Gesellschaft Freiburg, die uns über ihre Reise in die Ukraine erzählt hat.